Ich bin dann mit ihr und meinem Stiefvater aufgewachsen. Kleines Rechenbeispiel. Der war älter als seine Schwiegereltern. Meinen eigenen Vater habe ich erst mit 24 gesehen. Am Ende des Tages darf der Weg gerne zu Verständnis und Verzeihen kommen. Aber ich glaube, es braucht vorher den Moment der Ablösung, des Anklages, des was weiß ich. Was.
Ja, die Wut muss raus oder die Emotion.
Definitiv.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Geldener und mein Gast diesmal ist Thorsten Nasall, Altbekannter. Schön, dass du wieder da bist, Thorsten.
Herzlichen Dank für die Einladung, Oliver.
Ja, gerne. Du begleitest uns ja in diesem Jahr so ein bisschen auch als unser Experte. Zum einen für die Männlichkeit, für die Rollenmodelle und zum anderen auch für die Suchtkrankheiten. Und manchmal spielt das natürlich auch zusammen, manchmal auch nicht. Wir wollen in dieser Folge in jedem Fall erst einmal ein bisschen auseinanderklamüsern, inwiefern uns unsere Ursprungsfamilie, also die Rollenvorbilder, die uns Männer und Frauen in Form von Vater und Mutter mit an die Hand geben, teilweise oder häufig auch und ganz stark im Unterbewusstsein. Und dann ist immer die Frage, wenn aus uns selbst Vater oder Mutter wird, ne, bleiben wir jetzt mal bei den Männern, also Väter, inwiefern schleppen wir dann immer noch den eigenen mit uns rum? Und vor allen Dingen auch dann, wenn wir es eigentlich nicht wollen und ihn ablehnen. Thorsten, das ist ein Thema, was dir auch immer wieder in deiner Arbeit so begegnet, oder?
Was ich oft erlebe, ist so auf die Frage, wie willst du als Vater sein, kommt oft so eine Antwort, ja, so wollte ich nicht sein, wie mein Vater war und so weiter und so fort. Und wenn ich die Frage mal umdrehe von, wie möchtest du denn gerne sein, dann ist oft, ich sind es mal, Schweigen im Walde. Es ist auch einfach, ne? Es hat auch eine bestimmte Form von Bequemlichkeit, wenn ich sage, so will ich nicht sein. Ich sag mal, ist so was Passives. Aber mich auf die andere Seite zu bewegen, wie will ich denn wirklich sein? Also was möchte ich zum Beispiel gerne, dass am Ende des Lebens meine Kinder über mich sagen? Oder was die Mutter der Kinder über mich sagt? Also das heißt, ich muss ja aktiv mit mir selber im Kontakt sein und mich auch immer wieder mal hinterfragen und mich auch mit anderen darüber austauschen, wie gehe ich denn mit bestimmten Konflikten um? Ich hatte vor kurzem jemanden mit zwei Söhnen, 6 und 9, und dann war die Frage so, wie geht's dir denn damit? Ja, dann kam so der Erstsatz, der Monseigneur, damit war der Große gemeint und wir haben so ein bisschen gesprochen, dies und das, wie ist so die Geschwister-Synergie, und dann hat er sich so, sagen wir mal, so warm geredet und ich habe dann den Moment genommen von, okay, kennst du das aus deiner eigenen Biografie? Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester, wie viel ist die jünger? So und so viel. Hm. Und dann ging schon so ein leichtes Licht auf von, unsere Kinder haben eine ähnliche Altersdistanz wie ich und meine Schwester. Und dann war auch so ein bisschen die Forschungsreise, wie war das bei euch zu Hause? Hm. Und dann war irgendwie so ein kurzer Moment der Selbsterkenntnis, oh, das klingt sehr bekannt. Hm. So, ich erkenne mich in meinem eigenen Sohn wieder. Hm. Und wie gehe ich dann damit um? Weil manchmal habe ich das Gefühl, da werden die Anteile in unseren Kindern werden gespiegelt, mit denen wir nicht so gut umgehen können, die wir nicht haben wollen, wo wir vielleicht besser dastehen wollen,
genau. Ja, ich meine, die Kinder spiegeln auch uns selbst, ne? Ob wir wollen oder nicht, und nicht immer nur im Positiven natürlich. Wir schleppen halt immer unsere Familie, in die wir hineingeboren werden, mit uns herum, oder? Das kann man ja nun mal sagen. Also die werden wir ja auch nicht los, auch wenn wir von zu Hause abhauen und sagen, ich will mit denen nichts zu tun haben, ich kenne die nicht mehr, ne?
Schöne Formulierung. Auch dieser Satz von, wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich mich ja immer dabei, ich habe meinen eigenen Rucksack dabei. Und ich glaube auch, wenn wir von Mann und Frau zu Mama und Papa werden und wir sitzen mit, sagen wir mal, zwei unserer Kinder am Tisch, dann sitzen ja von der Frau die Eltern noch mit am Tisch und von mir als Mann die Eltern mit am Tisch, dann ist ja eine ganze Tafel da.
Ja.
So, und die bewusst wie unbewusst da mitreagieren. Setzt sich gerade hin, esst mit dem Löffel, schlürft nicht so. Oder stützt die Hand nicht, also den Kopf nicht auf der Hand ab. Die sitzen ja alle da mit.
Wir haben ja ganz viel gespeichert. Wir haben Traumata, gibt es immer wieder kleinere, die in jeder Kindheit natürlich passieren, in jeder Erziehung. Verletzungen schleppen wir mit uns rum. Ne? Wir haben Erlebnisse abgespeichert. Das Verhalten zwischen Vater und Mutter, gab es da Gewalt zum Beispiel? Gab es da Alkoholmissbrauch zum Beispiel? Andere Dinge. Das haben wir alles gesehen. Und selbst wenn wir das verdrängen, es ist ja immer in uns präsent. Und das ist ja das Entscheidende. Es kann eben unsere Handlung eben auch bestimmen. Und darüber machen wir uns das ja auch immer gar nicht so bewusst oder viele nicht.
Mhm. Ist auch so ein bisschen so, was wir vorhin im Vorgespräch auch hatten, so, wenn sie zu ihm sagt, du bist nicht präsent, dann reagieren Männer schnell darauf von, dass sie gekränkt, verletzt, was auch immer sind, und dann ist erstmal der Moment wie von Verschlossenheit, vielleicht sogar Gegenangriff oder so eine Form von Frozen. Dabei wäre doch eigentlich eher eine andere Herangehensweise an der Stelle von, ich höre dich, habe da gerade kein Gefühl zu, ich denke mal drüber nach, so, was du sagst. Also nicht das, was du sagst, als Angriff zu verstehen, sondern als Perspektive, auch aus der Liebe heraus von, okay, vielleicht habe ich das gar nicht gemerkt, vielleicht gibt es an dieser Stelle gar nichts zu beschützen, aber es gibt einen Anteil in mir, der beschützt werden will, weil ich das als Kind als demütigend, beschämend, kränkend, verletzend, ablehnend erlebt habe, unterdrückend, und dann kommt dann in der Partnerschaft, kommt was Ähnliches und ich reagiere aus der alten Kränkung und Verletzung heraus. Und das führt am Ende zu einer Disbalance in der Beziehung, wenn es ganz schlecht läuft und beide da keinen Weg finden der offenen Kommunikation, führt es am Ende zu einer Trennung.
Kann bis zur Trennung führen, in jedem Fall kann es einen richtigen Streit geben, da am Frühstückstisch, ne? Wo eigentlich ein sonniger Morgen und man wollte was Schönes zusammen machen und dann fällt alles ins Wasser. Das kann alles passieren. Warum ist das eigentlich so? Haben wir im Unterbewusstsein immer auch irgendwo die Angst vor Liebesentzug oder dass die Gefühle nicht so da sind bei dem anderen? Ist es deshalb, warum wir dann immer gleich so häufig in diesen Angriffsmodus gehen? Wollen wir uns da schützen? Haben wir da Ängste?
Ich glaube, am Ende ist es oft Angst. Angst vor Verletzbarkeit. Angst vor Berührbarkeit, Angst davor, dass auch die nicht so schönen Seiten gesehen werden, so, dass mein eigenes Selbstbild von ich bin ja eigentlich ein ganz cooler so, erschüttert wird.
Ja, und da sind wir jetzt auch gleich nochmal bei den alten Rollenbildern. Also da kann ja, Gendern ist jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema und eine eigene Welt. Aber trotzdem haben ja viele Männer eben diese Angst, nicht als Mann wahrgenommen zu werden. Da gibt es ja immer noch diese alten Traditionsmuster, die wir eingeimpft bekommen haben. Ne? Der Mann hat stark zu sein, hat die Familie zu beschützen, zu ernähren und so weiter und so fort. Und damit einhergeht auch immer die Angst, ich könnte versagen, ich könnte es nicht schaffen, aber es darf ja keiner merken, vor allen Dingen nicht die Partnerin. Also immer der Versuch, dann umso mehr in die Stärke zu gehen, und die wird dann umso künstler häufig dann dadurch. Ne?
Genau, und da kommt so ein bisschen auch dieses Thema Sucht mit, die sich in unterschiedlichen Bereichen widerspiegeln kann. Oft sehe ich irgendwie Handy, Internet, Zocken, so, dass ich manchmal irgendwie erwachsene Männer sehe, die sich mit der irgendwie, ich weiß nicht, Nintendo Switch besser auskennen als die Kinder. So.
Woher kommt das eigentlich? Warum gehen wir in diese?
Keine Ahnung.
Ist das Flucht, Eskapismus, wie man so schön sagt? Oder was führt uns ein? Oder ist das ein sicherer Raum? Ist das ein Safe Room für uns?
Das ist ja ein Safe Room, Safe Space. Ja. Genau, es kann mich betäuben, es kann mich ablenken. Und es gibt auch Bereiche, wo ich denke, es ist auch okay. Wenn ich einen guten Zugang dazu habe, dann darf ich das auch, aus meiner Perspektive kann ich das auch gerne machen. Wenn es mir hilft, mich ein bisschen abzulenken, ein bisschen zu regulieren, dann denke ich, es ist auch okay, jetzt in diesem, sagen wir mal, technologischen Zeug. Dieser gesamte Bereich Sucht, das ist natürlich schon auch ein Aspekt aus Vererbbarkeit, so. Und dann glaube ich, ist auch viel Sozialisation ist da drin. Wenn ich nicht gelernt habe zu Hause, dass wir Konflikte eingehen können, dass wir als Familie, als was weiß ich, Eltern, als da durchgehen können, Konflikte, dann benutze ich gerne Betäubungsmittel, weil sie emotional, existenziell bedrohlich waren, Konflikte. So. Und es ist halt auch an der Stelle wieder bequem, ne? Also wenn ich mir halt ein paar Bier in die Rübe schütte oder in der Arbeit halt ein paar drei Stunden mehr arbeite, dann mache ich ja das Richtige für die Familie, weil ich verdiene ja vermeintlich mehr Geld, schaffe mehr Sicherheit, dass das für die Frau, wenn sie in dem Falle sich dafür entschieden haben, dass er derjenige ist, der das Geld verdient und sie ist zu Hause, so, dass sie sich dann an einer bestimmten Stelle nicht gehört, gesehen, gewertschätzt, geliebt fühlt, das Gefühl hat, ich muss alles alleine machen, das ist ja auch eine Wahrheit, die für sie irgendwie, die hier richtig ist. So. Und er hat vielleicht Angst vor dem Konflikt. Das heißt, ich mache ja alles, das Kalkulierbare in der Arbeit. Aber zu Hause ist es ja nicht kalkulierbar. Ich weiß nicht, wie war der Tag zu Hause mit 1, 2, 3, wie viele Kindern auch immer. Ne? Ob jemand krank ist, ob Stress in der Kita oder in der Schule oder beim Sport gibt oder dies oder das. Das ist ja so ein emotional unsicheres Feld. Und wenn ich in der Arbeit einen ganz sicheren Safe Space habe, dann bleibe ich doch da. Ist ja einfacher.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Für viele Männer ist die Welt der Arbeit, die ist eine rationale in der Regel. Also die ist besser für Männer häufig zu kontrollieren. Kontrolle ist ja auch mal so ein Ding bei Angst. Ne? Wir wollen ja alle Kontrolle, gibt uns Sicherheit. Mhm. Und häufig können sie, da gibt es hierarchische Strukturen, die sind relativ klar. Es gibt einen Chef, irgendwo zwischen, irgendwo ist man selber da angeordnet. Man hat vielleicht die Perspektive aufzusteigen. Man weiß genau, die sind aber unter mir. Ich habe meine ganz klare Ordnung und ich habe meinen Arbeitsbereich. Zu Hause ist es eben ein eher emotionalerer Bereich. Und da sind viele Männer auch überfordert und reagieren auch entsprechend, finde ich immer wieder.
Worauf beziehst du das jetzt?
Meinst
du,
ja, sie wissen nicht, wie sie sich zu verhalten haben.
Auf die Partnerschaft oder auf die
Also die Erwartung. Also ich finde, im Job haben viele Männer ein ganz klares Profil. Mhm. Sie wissen genau, was der Arbeitgeber erwartet oder was an dem Tag zu tun ist. Das heißt, im Handwerk, sei es wo auch immer sie arbeiten, in welcher Branche. Ne? Und sie wissen, wenn sie sich so konform verhalten, werden sie belohnt. Und wenn sie eben sich so verhalten, dann werden sie bestraft. Und dann wissen sie, was sie zu tun haben. Ja? Mhm. So, und zu Hause sind sie häufig unsicher, was sie natürlich nicht zugeben. Weil da andere Regeln gelten, die nicht nur immer rational sind.
Ich glaube gar nicht, dass es das nicht nur zugeben, sondern dass es an manchen Stellen noch gar kein bewusster Vorgang ist, sondern dass erst in dem jungen Vatersein, nämlich erstmal den Vater, dass da erstmal so ein Bewusstsein für die eigene Kindheit wieder entstehen muss. Was ich oft sehe, ist so beim Spielen. Ja, wir nehmen jetzt mal den Klassiker, wir bauen einen Klötzchenturm. Es, was für ein Spaß, wenn die Kinder das Ding umschmeißen. Lass das Kind mal den Klötzchenturm umschmeißen und guck mal in die Augen. Was für eine Freude. Das, was für eine Unmittelbarkeit. Was ich aber oft sehe, ist dann von, ja, warum hast du es denn jetzt umgeschmissen? Das hätte doch gar nicht sein müssen. Ja, also, dass da eine negative Bewertung drauf liegt. Aber bau doch einfach mal mit. Bau das Ding doch einfach mal mit. Ist Teil des Lebens. Dinge bauen sich auf. Wir haben jetzt Frühling, die Pflanzen kommen raus. Irgendwann ist Zeit wieder, dass irgendwie die Pflanzensäfte zurückgehen. Hm. Also, dass da so eine, einmal eine Stück weit Kontrollierbarkeit oder Unsicherheit in Bezug auf das, was du vorhin gesagt hast, da ist. Und dass dann auch der Bereich bekommt, wie war das denn bei mir eigentlich zu Hause? Hat mir jemand irgendwie angeschafft, wie ich zu spielen habe? Dann übernehme ich das bewusst wie unbewusst und spiele es da. So, das kommt dann einfach mit. Und wenn dann die Frau noch sagt, hey, sei doch mal geduldiger oder sei doch mal dies oder das oder ich nehme das und das wahr, dann ist halt Angst vor Verletzung, Kränkung. Und dann beginnt natürlich auch eine Disbalance. Ne? Dann sagt die Partnerin etwas über mich, über meinen Vater sein. Oh, oh, oh.
Ja, genau. Also Dinge, die wir nicht hören wollen. Jetzt hast du, ich will nochmal auf das Bild zurückkommen, was du so schön gezeichnet hast. Also nimm mal eine junge Familie, ne? Vater, Mutter, es wird beide eine neue Rolle, Kinder, sag mal ein oder zwei, egal. Und du hast so schön gesagt, da sitzen immer am Esstisch abends ihre Eltern und seine Eltern mit dabei. Ne? So, das heißt also, kommen wir nochmal auf unser Thema, die Ursprungsfamilie. Inwiefern ist die immer noch maßgebend für unser aktuelles Tun. Also auch die Frau, jetzt waren wir stark beim Mann, die Frau bewegt sich ja auch in ihrer Traditionslinie und hat meinetwegen ein Muttervorbild bekommen, das sie entweder ablehnt, viele Frauen lehnen ja das auch ab, oder bejaht, aber in jedem Fall ist sie ja da auch geprägt. Ne?
Sie ist einfach von ihrer Mutter geprägt und sie ist ja genauso auch von dem Vater geprägt.
Ja, klar.
Die erste, sagen wir mal, die männliche Liebe, ja. So den Prinzen, den man irgendwann die, so als Entwicklung heiratet.
Auch die Partnerwahl hat damit zu tun.
Am Ende des Tages schon so. Ne? Und was für einem Haushalt bin ich aufgewachsen? Gab es eine Mutter, die zu Hause immer da war oder der Vater war nie da? So, oder hat die Mama immer gesagt von, hey, hier geht's lang und der Vater war so das ausführende Organ?
Ja, genau. Das wird ja alles wahrgenommen von den Kindern.
Genau, weil wir leben ja 24/7 beieinander. Ne? Und da geht es ja auch ein Stück weit darum zu gucken, was sagen meine Eltern und was tun sie? Was sagen Sie? Nein, es gibt jetzt keine Süßigkeiten, aber ich sehe als Kind immer, der Süßigkeitenschrank wird immer leer. Beim Einkaufen wird immer ganz viel Süßigkeiten eingekauft von. Ich bekomme halt, was weiß ich, jeden Sonntag irgendwie meine wie zwei Stücke Schokolade und was machen die? Also da wird ja alles bewusst oder unterbewusst wahrgenommen. Und in dieser eigenen Elternschaft wird das ja so, ich glaube, zellulär wird das einfach alles wieder aktiviert. Ja. Das sitzt dann mit am Tisch und dann.
Also sind wir uns einig, das ist einfach da, ob wir wollen oder nicht. Was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir jetzt damit um?
Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, du bist ja auch Vater.
Natürlich hat es auch gedauert, bis ich mir erstmal selber bewusst wurde, wie sehr ich meine Familie mit mir herumschleppe. Also wie sehr das Bild der Mutter meine Partnerwahl geprägt hat. Wie sehr natürlich mein Vater, den ich auch in vielem abgelehnt habe, trotzdem immer irgendwo da ist. Ja? Und auch in der Negation ist er stark. Bis man da seinen Frieden findet, und irgendwo dann auch erst dann eigentlich seine eigene Persönlichkeit ausbildet. Das ist ja mit der Pubertät nicht gemacht, sondern das dauert. Also bei mir war es einfach so, dass das ein längerer Prozess war, bis man sich bewusst wird. Also für mich war entscheidend, sich die Dinge bewusst zu machen. Was habe ich erlebt? Was finde ich gut? Was möchte ich weitermachen? Wofür bin ich dankbar? Was finde ich nicht so gut? Und was ist trotzdem auch für meinen Weg wichtig? Weil nur dadurch, dass ich es erlebt habe, kann ich auch wissen, was ich vielleicht will oder so. Und das alles war ein Prozess. Klar, das jetzt bei meinen Partnerinnen dann so mir bewusst zu machen und mit deren Familien natürlich, das hatte ich damals auch noch nicht auf dem Schirm, vor 20, 30 Jahren. Ne? Ja. Wäre vielleicht gut, wenn man das in der Schule mal alles behandeln würde.
Oh, Thema Schule wollen wir bitte heute.
Aber wir würden Zeit sparen, oder?
Ja, ich glaube, da könnte ganz viel in der Schule passieren.
Okay, aber jetzt hast du nach mir gefragt, also so, bei dir war es vermutlich ähnlich oder wie hast du das erlebt?
Also meine Mutter hat, also ich bin ja irgendwie geboren worden, da war meine Mutter gerade 18. Also ich kann mal sagen, das war ja noch ein Mädchen, Und ich bin dann mit ihr und meinem Stiefvater aufgewachsen. Kleines Rechenbeispiel, der war älter als seine Schwiegereltern. So, also nochmal eine ganz andere Sozialisation. Und meinen eigenen Vater habe ich irgendwie erst mit 24 gesehen. Das heißt, ich habe die ganzen Jahre irgendwie immer mit so einem Satz gelebt von einem Teil von meinen Eltern, dem ich nicht wichtig.
Der hatte sich gar nicht gekümmert.
Nein. Woran das jetzt, ob das jetzt bei ihm war oder bei meiner Mutter, das ist jetzt alles mystisch. Das macht heute hier und da keinen Sinn mehr, darüber nachzuforschen, sondern es war halt einfach so. Und es hat bei mir ganz oft so diesen so einen Schmerz hinterlassen oder so eine Einsamkeit von, ich bin dem nicht wichtig, der kümmert sich nicht.
Ja,
der ist nicht da, der bietet keine Beziehung an und so weiter und so fort. So, das hat viele Jahre so geprägt. Und das dann auch einfach als Schmerz zu erkennen, als Trauer, als Wut, als Verzweiflung und die daraus resultierenden Verhaltensweisen, die es manchmal so gebracht hat, so. Daraus sind ja so Sachen irgendwie in mir entstanden von, mein Vater ist nicht da, also bin ich nicht wichtig. So. Und wenn dann jemand mal zum Beispiel nicht zurückgerufen hat, wir haben eine Verabredung oder was weiß ich, wir waren jetzt zum Beispiel verabredet, du kommst eine Stunde zu spät, daraus war dann für mich dann das große reaktivierte Drama von, ich bin dem Oliver nicht wichtig, Punkt. Weil du mit deinem, jetzt mal zu spät kommen, eine alte Wunde aktiviert hast. Und es geht von meinem Verständnis darum, so diese Verletzung, Kränkung, diesen Schmerz wahrzunehmen, dem in irgendeiner Form eine Akzeptanz entgegenzubringen und dann zu sagen, hey Oliver, du dein eine Stunde zu spät kommen, hat bei mir echt richtig was Altes in Bewegung gebracht. So, das möchte ich dir gerade einfach mal sagen, dass ich dich, Oliver, auch wieder sehen kann. Nicht aus diesem verschleierten Gram, Groll, Kränkung, Verletzung, damit einfach so verhaftet bin. So, und ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess, durch den wir alle durchgehen müssen am Ende des Tages.
Aber auch hier Bewusstsein, ne? Das ist wichtig, dass man das auch selber reflektiert, warum reagiere ich jetzt so übertrieben, weil der andere vielleicht 5 oder 10 Minuten zu spät kam. Und der sieht das natürlich gar nicht so als großes Problem, wundert sich, da kommt von dir vielleicht eine Reaktion, die dann in dem Fall bei mir oder wie auch immer, eine Gegenreaktion hervorruft, schon sind wir wieder im Zwist, ne?
Genau, und dann ist ja vielleicht sogar nur so, dass ich dich noch gar nicht gehört habe. Warum bist du eine Stunde zu spät
gekommen? Richtig.
Weil dein Sohn sich, was weiß ich, oder dein Kind sich irgendwie Zahnschmerzen hatte und er zum Arzt musste. Du total, für dich war zu spät kommen, ganz schlimm. Und dann puste ich dir erstmal mit meiner Wut irgendwie einen über und du denkst, das ist für ein Arsch.
Ja, genau.
Habe ich überhaupt nicht gefragt, was da los ist. Weißt du, wie schlimm das für mich war? Mit meinem Sohn da und dann war der Arzt irgendwie noch blöd. Und jetzt ist der nur mit sich beschäftigt. Also da treffen dann zwei Welten aufeinander, die einander irgendwie gar nicht gehört haben. Sie gehen aneinander vorbei, beim nächsten Mal bringen wir diese Kränkung, Verletzung ja wieder mit, da war noch was, da war noch was. Also habe ich so mein, was hat letztens so jemand so schön gesagt, von ich habe da so mein Rabattmarkenzettelchen dabei und da steht was drauf.
Genau. Wir schleppen so viel mit uns rum. Und das ist ja, ich meine, Familie ist auch immer der Ort der Traumata. Ja, also muss man ja sagen, es sind kleine Verletzungen und alles mögliche, die wir immer irgendwo abgespeichert haben in unseren Zellen und die ganz schnell wieder hochkommen können. Aber Stichwort ist ja auch bei dir. Also das heißt, wir müssen uns die Sache bewusst machen. Erst werden wir in etwas hineingeboren, ne? Dann werden wir größer, dann kommt die Pubertät dazu, dann müssen wir uns erstmal austoben. Aber wichtig ist dann auch der geistige Prozess, der seelische Prozess, finde ich, um dann wirklich zu wissen, wer bin ich,
Was will ich?
Was will ich, ne?
Und warum tue ich das, was ich tue?
Ja, und sich das bewusst zu machen, am besten jeden Tag sogar, das ist letztendlich die Aufgabe, für mich auch ein Stück weit die Lösung. Weil, wenn wir nochmal bei dem Bild sind, jetzt sind auch die Eltern alles mit am Tisch. Wichtig wäre schon mal, es zu wissen. Und zu wissen, die Frau reagiert gerade so, weil vielleicht gerade sie ist jetzt in ihrem Traditionsmuster gefangen, ich aber auch und so weiter. Was wäre jetzt für dich der Schlüssel? Ich denke, reden ist auch so wichtig drüber.
Ja, aber ganz wichtig finde ich an dieser Stelle, aus eigener Erfahrung, wenn mir meine Ex-Frau dann früher was gesagt hat von, ja, du bist irgendwie noch das dritte Kind am Tisch. Ach Gott. Im deutschen Tatort sehen wir das ja, das Kind wird entführt und die Eltern sind völlig aus dem Häuschen und die Kommissarin sagen erstmal, beruhigen Sie sich. Ey, wenn dein Kind entführt ist und dein Kind ist in Lebensbedrohung, dann ist es nicht realistisch, dass du dich beruhigst. Sondern du bist einfach wütend. Du bist verletzt, du bist gekränkt, du hast Angst.
Punkt. Ja, klar.
Also, dass ich dich sehe, wahrnehme und akzeptiere und nicht irgendwas daran mache. Mhm. Und dann ist, finde ich persönlich wichtig, dass ich für mich als Mann, für mich als Vater Räume finde, in denen ich mich darüber austauschen kann. So. Dass wir auch als Paar an dieser Stelle Wege finden, dass wir darüber reden und nicht aus der Kränkung, aus der Beschämung, aus der Verletzung. Weil wenn du mir am Essenstisch immer sagst, hey, du bist schon wieder wütend, die Formulierung, du bist schon wieder, das ist, glaube ich, nur bedingt tragbar. Das wird zu diesen ganz vielen kleinen Verletzungen kommen, diesen Beschämungen. Und das sehen die Kinder ja. So, dann kommt ja von, ja, jetzt bist du, hab's auch schon erlebt, dass die Kinder sagen, ja, du bist ja auch schon wieder so faul oder du bist ja irgendwie, so, ich denke, krass, du bist 5 Jahre alt und sagst das zu deinem Vater. Wie oft musst du das gehört haben, dass du das so rausbringst?
Genau.
So. Also da irgendwie einen bewussten wie unbewussten Weg finden oder für mich passenden Weg finden, mich darüber auszutauschen und darüber zu reden.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, in der Partnerschaft, in der ich bin, wir machen Zwiegespräche. Wir haben einmal in der Woche haben wir einen Termin, das ist ungefähr eine Stunde. Da hat jeder Redezeit. Manchmal machen wir das so, wie geht's mir mit mir gerade, wie geht's mir mit dir und wie geht's mir mit uns so als Paar. So, und das hat bestimmte Regeln, die geben uns Sicherheit, einander zuzuhören. Und das ist manchmal herausfordernd, keinen Bezug zu nehmen zu dem, was der andere gesagt hat. Mhm. So eine schöne Form der Selbstoffenbarung. Und ich merke immer wieder so, okay, wenn ich dann meine 8, 9, 10 Minuten habe, wo ich dann darüber reden kann, was mich gerade zu einem bestimmten Thema so umtreibt, dann weiß ich, sie hört mir zu. Und dann passieren in mir auch so, okay, da finden nochmal Verbindungen statt. Okay, das ist irgendwie gut. Weil oft ist nämlich so, dass wir als Paar, wir funktionieren ja super als Eltern. Wir haben ja hier noch dies, das, jenes, welches. Aber warum nehmen wir uns als Paar keine Zeit für uns?
Das ist nämlich wichtig. Da kann man dann auch Hilfe in Anspruch nehmen, das ist klar. Wobei natürlich irgendwann vor Ort sollte man die Techniken beherrschen, finde ich. Ne? Also Kommunikationsstil ist wichtig. Was du gesagt hast, also Respekt, die Gefühle des anderen erstmal grundsätzlich wahrnehmen und respektieren und nicht gleich wieder beurteilen und gleich wieder kritisieren im besten Falle. Auch da sind wir häufig in Traditionsmustern gefangen, weil wir Vorbilder in unserem Kopf haben. Wie hat sich die Mutter zu verhalten, die Frau und wie auch immer. Ja, das kommt ja immer gerne durch. Und dann eine gewisse Toleranz braucht man natürlich. Humor ist auch wichtig, finde ich. Den braucht man immer.
Wir Deutschen haben Humor.
Wir müssen es lernen.
Wir
können uns damit mit allem deutschen Eifer reinarbeiten.
Ich würde zu einem gerne zurückgehen. Und zwar, du hast gesagt, nicht beurteilen. Das halte ich für Käse. Ich glaube, es ist nur realistisch, dass ich mitbekomme in mir, dein Verhalten beurteile ich. Indem ich wahrnehme, dass ich das beurteile.
Ja, du musst es dann ja nicht aussprechen.
Das ist was anderes. Aber dass ich mein eigenes Urteil, meine irgendwie wahrnehme, erlaube, erst durch die Erlaubnis, durch die Akzeptanz ist es handelbar. Dann sitze ich da nicht mehr so drauf. Da jetzt kommen wir zu einem
Punkt. Du meinst, du kannst das Urteil nicht abstellen, weil es automatisch passiert.
Ich glaube, das ist am Ende des Teil des Lebens. So.
Kann schon sein, aber wie gesagt, dann wäre mir eben wichtig, kann ich kritisieren, eben nicht aussprechen. Und dann kann man aber bei sich selber auch nochmal fragen, wie kommt man zu dem Urteil? Weil, weißt du, das Urteil hat ja auch eine Motivation. Also warum beurteile ich dich so und so?
Woran ich das irgendwie ein Stück weit gelernt habe, war so über meine Sucht. So an dieser Stelle, ich habe viele Jahre damit verbracht, also wirklich viele Städte, viele Drogen und alles Mögliche ausprobiert, um davon loszukommen. Und dann irgendwann habe ich mal ein Gespräch geführt mit jemandem. Dann habe ich den gefragt, hey, sag mal, warum musste ich denselben Move gehen wie meine Eltern, bla bla bla. Dann hat er so eine schöne Metapher aufgestellt von, jetzt stell dir mal vor, die Warum-Frage ist so ein Buch und das steht hinten ganz schön auf dem Buchrücken drauf und wir stellen das jetzt in den Schrank. Und ich habe nur gedacht, sag mal, bist du blöd? So, und dann, hey, guck mal, da steht das Buch daneben von, das ist jetzt so. Und ich habe nur gedacht, sag mal, was will er jetzt von mir? Und mit der Zeit habe ich, glaube ich, ein Stück weit verstanden, was da eigentlich für eine tiefe Weisheit und für eine Größe auch drin ist. So von, ich habe die Entscheidung getroffen, aus welchen Gründen auch immer, den Weg der Lebensstrategie, der Bewältigung der Sucht zu nehmen. Punkt. Indem ich akzeptiere, ich bin ein Säufer, ich bin ein Junkie, ich bin dies, das, jenes, erlaube ich mir oder gebe ich mir das Ja, ein Teil in mir ist so, dann ist es handelbarer. Was muss ich tun, ich, Thorsten, dass ich nicht saufen muss, dass ich keine Drogen nehmen muss? Ah, also muss ich das und das tun. Und so glaube ich, dass es auch am Ende für mich funktioniert so von, ah, wenn sie dieses, jenes, welches macht, jetzt egal, ob meine Partnerin oder meine Kinder, dann kann ich das einfach wahrnehmen. Ah ja, ich finde das gut, ich finde das nicht gut, ich finde das irgendwie, mach das so, wäre es besser, mach das nicht so, es wäre irgendwie so und so. Die Buddhisten würden sagen, all diesen Dingen nicht anzuhaften, weder dem Guten noch dem Schlechten. Aber bevor ich dessen wieder loslassen kann, muss ich ja feststellen von, ah, ich habe eine Geschichte draufgeklebt.
Zur Sucht kommen wir dann noch, das werden wir in einer Extra-Folge besprechen, da werden wir das Buch nochmal rausholen. Aber jetzt zum Ende würde ich gerne nochmal jetzt dich bitten, lass uns doch mal positiv was bewerten. Jetzt haben wir gesagt, was alles uns auch so behindert, diese ganzen Traditionen, was wir alles erlebt haben als Kinder und was uns eben auch immer noch so prägt, wenn wir selber zu erwachsen werden, häufig auch zu Vater und Mutter, auch wenn wir keine Kinder haben, schleppen wir es in einer Beziehung zum Beispiel mit uns rum. Ja? Sei es in einer Gleichgeschlechtlichen, sei es in einer Heterosexuellen, das ist egal, wir schleppen es immer mit uns rum in der Interaktion. Was ist jetzt aber vielleicht auch gut daran? Was ist gut daran, dass wir das alles so gesehen haben? Inwiefern können uns dann Vater und Mutter, egal wie sie waren, auch positiv prägen? Hast du da noch vielleicht einen schönen Ausblick für uns?
Ich habe das gestern in einer Männergruppe gesehen, dass ein Mann, der Mitte 60 ist, nochmal an so ein Thema mit seiner Mutter gegangen ist. Und wir haben dann es war erstmal wieder ganz viel Anklage, Wut, Scham und so weiter. Und du hast mich nicht losgelassen. Aber das dann auch zu sehen, ja, aber wofür bist du denn dankbar? Ja. Weil dieses, dass Mama dich verletzt hat oder der Elternteil und dich gekränkt hat und beschämt hat, it's part of the game. Aber du stehst ja hier, du bist 65, du hast ja dein Leben so. Okay, ohne dich würde ich ja heute hier nicht sehen. Und an dieser Stelle irgendwie zu finden, mich auch darin zu üben, wofür bin ich dankbar. Wenn ich diesen Weg finde, kann ich auch meine eigene Partnerschaft anders modellieren, anders leben, anders praktizieren. Wenn ich diesen Weg finde, kann ich meine Vaterschaft anders leben. So, heißt nicht, dass ich da fehlerfrei bin, aber vielleicht finde ich einen Weg der Fehlerfreundlichkeit von, hey du, da habe ich irgendwie das wieder gesagt, dass das mit dem Klötzchen umschmeißen scheiße war. Mensch, tut mir leid, ich war wütend, ich war irgendwie, tut mir leid. So, also mich dann
Fehlerfreundlichkeit, auch, das ist klar.
Also mich damit auch sichtbar machen von, hey, da war ich ungerecht.
Okay, also Dankbarkeit ist da einfach wichtig. Einfach, also kann nie immer nur alles schlecht gewesen sein. Also das ist vielleicht auch wichtig. Wie wichtig ist für dich dann Verständnis? Also dass man auch die Eltern sieht in ihren vielleicht Nöten, in ihren Zwängen, in ihren eigenen Traditionsmustern, auch in ihren vielleicht gab es ökonomische Not, emotionale Not, was auch immer. Und wie wichtig ist dann auch Verzeihen?
Boah, es sind ja beides so riesengroße Fragen. Einmal Verständnis und Verzeihen.
Wenn du schon mal hier bist, ne?
Holla die Waldfee. Also was ich oft sehe...
Kannst du kurz machen, ja.
Das ist schwierig. Dass oft, ja, ich bin Verständnis, ich verstehe dich ja, dass du dies, das, bla bla bla. Das aber irgendwie, da wollen wir von der Autobahn zu früh runter.
Okay.
Ich glaube, wir müssen erstmal an dem Moment der Anklage, des Vorwurfs, des Grams, Wut, Verletzung, dass wir das zurückgeben müssen. Dann holen wir nämlich unsere Eltern von diesem Thron runter, dieser Allmacht unserer Eltern, die mussten ja alles schon mal wissen. Hey, fuck off, die machen das auch zum ersten Mal.
Die waren auch nur arme Schweine.
Punkt. Die haben auch bei Null angefangen. Ja? Also Teil des Spiels. Also projiziere nicht alles darauf, was die alles irgendwie falsch gemacht haben und wie sie es hätte besser machen sollen und so weiter und so fort. Weil jetzt fällt es mir nochmal ein, dieses ich habe Verständnis dafür, das kommt auch aus einem bestimmten Stellen aus so einer Überheblichkeit. Ich überhöhe mich über meine Eltern und das halte ich für gefährlich.
Okay, siehst du also nicht so, bist du nicht so ein Freund von?
Am Ende des Tages darf der Weg gerne zu Verständnis und Verzeihen kommen. Aber ich glaube, es braucht vorher den Moment der Ablösung, des Anklages, des was weiß ich. Was.
Ja, die Wut muss raus oder die Emotion.
Definitiv, definitiv. Mhm. Dass ich dann auch meine Eltern von diesem Sockel der Allmacht runterhole. Dann werde ich nämlich auch fehlerfreundlich zu meinem eigenen Eltern sein, Punkt. Aber das braucht es.
Ja, okay, das habe ich jetzt auch nicht ausgeschlossen. Aber am Ende, dass man dann sagt, okay, ich kann sie jetzt vielleicht verstehen in der Situation 1975 so und so. Ja?
Das auf alle Fälle.
Und jetzt gibt es ja auch den nächsten Moment, wenn es zu Verletzungen kam, aber passiert halt immer irgendwo, finde ich, ist dann Verzeihen für dich eine Option? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, nein, das kann ich nicht. Oder würdest du sagen, es ist eine Notwendigkeit, um uns auch zu lösen, um frei zu werden? Oder ist für dich, bist du nicht so ein Fan des Verzeihens?
Ich glaube, das ist nicht so wie Malen nach Zahlen. Das darf dann jeder in seiner eigenen Entwicklung irgendwie finden. Ich kann dir verzeihen, ich kann dir vergeben, ich kann dich sehen als der, der du heute bist. Punkt.
Kannst du das mit deinen Eltern?
Mit meiner Mutter habe ich da einen guten Weg für mich gefunden. Mit meinem Vater, da gibt es immer noch Momente, wo ich merke, da bin ich immer noch irgendwie angefasst.
Also hast du noch ein Thema, da bist du noch im Prozess.
Da bin ich immer noch in einem Prozess so. Da aber auch da, okay, da gibt es noch irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob wir da jemals fertig werden, sondern ist das einfach immer ein sich wiederholen, also, ein wiederkehrender und eher, okay, an dieser Stelle kann ich damit besser umgehen.
Oder bis es gelöst ist, dann wird es nicht wiederkommen, glaube ich. Also für mich sind so Verstehen, Verzeihen zwei Begriffspaare, wo ich sage, ja, die gehören für mich zusammen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und in dem Moment, wo ich jemandem verzeihe, bin ich ihn auch eher los. Also für mich ist das auch ein Moment der Befreiung.
Ja,
das ist so lange ein Thema für mich, solange ich das noch nicht kann. Und das kann man auch nicht einfach nur wollen, das muss von innen, ne, muss das kommen. Aber wenn es kommt, finde ich, dann hast du diesen Komplex irgendwo abgeschlossen. Und dann ist auch diese Person, also dann schleppe ich das nicht mehr so mit mir rum.
Genau, dann hat man das so aus dem Rucksack des Lebens so rausgelegt.
Was auch schön ist, ist eine Last weniger.
Genau, dann kriegt man vielleicht bei einer Wanderung mit von, guck mal, da war er doch.
Da kommt man schneller vorwärts, ne? Genau, so wie wir alle Wanderer sind auf unserer Lebensbahn. Thorsten, vielen Dank, dass wir jetzt ein bisschen gewandert sind auf den Traditionslinien der eigenen Vorfahren, der eigenen Ursprungsfamilie und das mal ein bisschen besprochen haben. Und ich denke, es ist einfach wirklich wichtig für jeden von uns, egal was wir erlebt haben, dass wir uns die Sachen bewusst machen. Also diesen, wenn wir beim Bild des Wanderns sind, eine Rast machen, anhalten, am besten vom vielleicht Hügel, schön schauen, aber dann wirklich mal die Perspektive zu wechseln, mal aus sich herauszugehen, sich neben sich selbst zu stellen, auf sich zu gucken und zu sagen, wer bin ich eigentlich, wer ist dieser Typ, was wir ja gesagt haben, wer bin ich, was will ich, warum mache ich das alles, was ich tue und sich das bewusst zu machen und zu reflektieren, ist der Anfang einer ganz besonderen inneren Reise und die kann, wenn alles klappt, auch zu einem wirklichen Befreiung führen. Also geht diesen Weg ruhig, traut euch, es ist nicht immer einfach, das sind richtige Abenteuer, die man da erleben kann. Thorsten, also nochmal, vielen Dank für diese Reise und Wanderschaft.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Oliver.
Und damit hören wir uns zum nächsten Mal und wir machen dann weiter in der nächsten Folge und wollen nochmal besprochen und das Buch aus dem Regal nehmen, was nämlich Thorsten da schon so schön reingestellt hat. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie ist das denn mit unserem eigenen Suchtverhalten? Inwiefern hat das mit der Ursprungsfamilie zu tun? Das alles in der nächsten Folge.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.